Also ihr habt wunderschöne Lieder ausgesucht, die sehr, sehr gut zu unserem Thema passen. Herzlichen Dank. Ja, wir kommen zu dem nächsten Punkt. Eine Frau, die zur Ehre des Herrn lebt, ist eine reife Lehrerin. Den alten Frauen sage ich, sie sollen aber Gutes lehren. Wir haben diesen Vers schon besprochen. Und ja, und jetzt haben wir aber einen Teil noch, den wir noch genauer anschauen wollen. Also eins ist mal klar, bei Gott gibt es keinen Ruhestand, keine Pension, keine Rente. Wir dienen ihm, solange er uns die Kraft gibt. Und das ist was Schönes. Wie viele haben eine Midlife-Crisis oder wenn sie dann in Pension gehen, fallen in ein tiefes Loch. Das brauchen wir nicht. Wir haben bis ans Lebensende Aufgaben und wir hatten jetzt gerade ein Ehepaar aus Südafrika da, Wayne Mack, ich weiß nicht, ob ihr den Namen schon mal gehört habt, über 80 und die haben mit, glaube mit 75, ja, ich merke mir die Zahlen nicht so, aber über 70 haben die nochmal ihre Brücken in Amerika abgebrochen, um Gott in Südafrika zu dienen. Stell dir mal das vor, mit 75 ungefähr, ja. Nochmal ein ganz neuer Lebensabschnitt. Ja, also wunderbar, bei Gott gibt es keinen Ruhestand. Und jetzt will aber Gott die alten Frauen gebrauchen. Sie sollen Lehrerinnen des Guten sein. Aber wie ich schon mehrmals heute gesagt habe, Gott ist unser Sein wichtiger als unser Tun. Und wenn Gott Aufträge gibt, dann guckt er immer zuerst mal eben unseren Charakter an. Sind wir dazu überhaupt schon reif genug? Und deswegen bespricht er hier, oder kommt jetzt hier die Beschreibung des Charakters. Die alten Frauen desgleichen in ihrem Betragen, wie es dem Heiligenstande geziemt, nicht verleumderisch, nicht Sklavinnen von vielem Wein. Seht ihr, ihr Betragen, wie es dem Heiligenstande geziemt. Denkt ihr heute an heute Morgen. Die Berufung, ein Gotteskind zu sein, ein Königskind zu sein, das soll Auswirkungen auf meinen Wandel haben. Der Berufung gemäß leben, das möchte Gott. So, und jetzt schauen wir uns diese einzelnen Teile näher an. Eine reife Christin benimmt sich also standesgemäß, würdig ihrer Berufung. Matthew Henry beschreibt dieses geziemende Verhalten gottgeweihter Frauen folgendermaßen. Sie hat gute Manieren. Sie drängt sich nicht vor, sie blamiert andere nicht und hat auch keine falsche Vorstellung vom Geistlichsein. Sie liebt ihren Herrn und gibt diese Liebe an andere weiter. Neben ihr fühlt man sich wohl. Eine reife Christin ist nicht verleumderisch. Was heißt das? Verleumderisch haben wir schon gesagt, anklagen, abweisen, falsche Informationen weitergeben, Lügengeschichten erzählen oder verpetzen. Das ist verleumderisch sein. Eine gereifte Frau passt sorgfältig auf ihre Worte auf, gibt gottesfürchtigen Rat, redet, was erbaut, wahrhaftig ist und einen guten Ruf verbreitet. Sie klatscht nicht. Eine reife Christin hat auch keine schweren Laster. Sie lässt sich nicht von Alkohol, Völlerei und anderen Begierden des Fleisches beherrschen. Gerne möchte sie einen von Geist regierten Lebensstil führen und deswegen strebt sie danach, Zorn, Rechthaberei, Stolz, Neid, Eifersucht, Lüge, Zwistigkeiten, Feindschaft, Eigenwille, Götzendienst, Zauberei und Unreinheit in der Gemeinschaft mit dem Herrn immer mehr abzulegen. Die Frucht des Geistes, die Liebe, wenn auch niemals in Vollkommenheit, soll aber in ihr reifen und fruchtbar werden. Und der reife Wein, der ist milder. Reifer Wein ist einfach milder. Eine reife Christin lebt die Lehre der Bibel durch ihr eigenes Leben vor. Das heißt, sie respektiert die Obrigkeit, achtet die Ältesten und hat Respekt vor ihrem Mann. Geistliche Reife hat jedoch immer ein Ziel. geistliche Reife ist mit einem Auftrag verbunden. Und Gott sucht reife, gläubige Frauen, um ihnen besondere Aufgaben zu geben. Ja, wie schaut der Auftrag aus? Persönliches, geistliches Wachstum eben ist immer Vorbereitung zum Dienst. Und deswegen möchte Gott die Frau auch in eine Jüngerschaftsbeziehung hineinnehmen, die ältere Frau. Sie soll guten Einfluss ausüben auf jüngere Frauen. Und dazu ein paar Takte, ein paar Gedanken zur Jüngerschaftsbeziehung. Ja, Jesus selber hatte in einer intensiven Lebens- und Dienstgemeinschaft Jünger zugerüstet, Jünger ausgebildet. Und jetzt ist die Frage, in welchen Bereichen darf denn eine Frau ja Lehrerin des Guten sein? Wir haben jetzt hier im Kontext den spezifischen Auftrag. Den haben wir uns heute Morgen schon ausführlich angeschaut, wie die Rolle der Frau aussieht. Ja, eben Männer lieben, Kinder lieben, keusch, häuslich, mit häuslichen Arbeiten beschäftigt sein. Also Gott hat eine gewisse Vorstellung von gläubigen Frauen. Und jetzt sollen gereifte Frauen diesen jüngeren Frauen in ihrer Rolle helfen. Ja? Eine reife Christin soll für jüngere Frauen beten und Interesse an ihrem Leben zeigen. Sie soll jüngere Frauen begleiten. Ja, und das ist so die Frage, wie schaut es denn in eurer Gemeinde aus? Kümmern sich die älteren Frauen um die jüngeren? Kümmert ihr euch, wie es den jüngeren Frauen jetzt so geht, in ihren jungen Ehen, mit den, wenn die ersten Kinder da sind, wie sie ihr Muttersein leben, wie sie das so packen mit dem Haushalt? Oder kommt ihr so daher, Mensch, die heutige Jugend, wie die ihre Kinder erziehen, nein, nicht auszuhalten. Ja? Eine Frage an die Reiferen. Ja, jetzt ist natürlich noch die Frage, was ist denn alt? Wann beginnt denn alt? Ja. Also, es ist sehr schwer. Ich kann das nirgends in der Bibel finden, dass man alt an Lebensjahren festmachen kann. Es ist auf jeden Fall eine Frau, die selber Kinder großgezogen hat. Ja? Das muss sein. Ich kann ja nur jemanden raten, wenn ich selber diese Situation schon durchlebt habe. Also es müssen Frauen sein, die Kinder schon große Kinder haben. Ja? Aber welches Alter genau? Ich muss euch auch ehrlich sagen, das erlebe ich auch. Es gibt reifere, ältere Frauen, die haben wirklich eine Reife in Christus erlangt. Aber es gibt leider auch ältere Frauen, die sind in den Kinderschuhen stecken geblieben. Die leben nur von den Erfahrungen von früher. Die erleben heute nichts mehr mit Jesus. Ja? Deren Beziehung mit Jesus ist nicht quellfrisch. Ja? Die sind irgendwo stehen geblieben in der Erkenntnis, im Glauben, in ihrer Beziehung zu Gott. Und dann gibt es jüngere Frauen, immer das Alter dahingestellt lassen, aber die haben schon eine Reife, da kann man nur staunen. Ja? Die haben schon gelernt, mit Jesus Lasten zu tragen, durchzuhalten, sich zu bewähren, ja? Nicht davonzulaufen gleich. Also versteht ihr, ich kann geistliche Reife nicht immer am Lebensalter festmachen. Das werde ich dann an den nächsten Punkten, wird sich das noch besonders zeigen. Aber in Bezug auf den spezifischen Auftrag, jüngere Frauen zu helfen, ihre Männer zu lieben, Kinder zu erziehen und den Haushalt zu führen, das müssen Frauen sein, die das schon hinter sich haben. Ja? So, aber dann frage ich auch die Jüngeren, wenn die Älteren nicht auf euch zukommen und bitte, das ist euer Auftrag von Gott, mindestens eine jüngere Frau zu begleiten, aber eben nicht von oben herab, sondern einfach zeigen, du, wie geht es dir, wie schaffst du das, Kind zu stillen und daneben noch zu kochen und wie geht es dir dabei? Aber wenn die Älteren nicht Frauen nicht von sich aus kommen, dann mache ich euch Jüngeren den Mut, dann geht ihr auf sie zu. Und wisst ihr, was ich für Beobachtung mache? Von der einen Frau kann man lernen, boah, die hat ihren Haushalt super in Schuss. Hat mehrere Kinder und die hat ein gepflegtes Haus und backt gerne und hat ein super gutes Essen, gesunde Ernährung. Aber in der Kindererziehung, da kann man von ihr nicht so viel lernen. Und da ist die andere Frau, Mensch, dann spürt man, die hat die Kinder lieb und sie hat sie auch im Griff und die Kinder haben Respekt vor den Eltern und doch ist es eine Liebesbeziehung, aber die hat ein Chaos daheim in der Wirtschaft, also im Haushalt. Dann werde ich von der lernen, wie sie eben das geschafft hat, so eine gute Beziehung zu ihren Kindern zu haben. Und bei der dritten sieht man, naja, Kindererziehung, Haushalt, aber eine super Ehe. Mensch, denen spürt man ab, die sind 30 Jahre verheiratet und die gehen rum, die schauen aus wie Verliebte. Ja? Was ist das Geheimnis, dass die so eine glückliche Ehe haben? Versteht ihr? Nicht jede Frau hat überall gleich viel Reife schon erlangt. Und deswegen ist es gut, wenn ihr Jüngeren, ihr braucht Vorbilder. Gott will das so. Und dass ihr schaut, von wem kann ich was lernen? Und dann geht aber auch auf diese Frauen zu. Ja? Und sagt, du, wie pflegt ihr eure Ehe? Warum? Wie macht ihr das? Was ist das Geheimnis, dass ihr so glücklich seid? Oder eben Haushalt. Vielleicht habt ihr auch das Glück, dass eine Frau schon zwei Bereiche super macht. Ja? Oder vielleicht, das ist aber die große Ausnahme, alle drei Bereiche schon viel Reife erlangt hat. Ja? Aber versteht ihr, was ich meine? Lernt voneinander. Das ist Gottes Wille, dass wir voneinander lernen. Und ja, und da gibt es auch Studienmaterialien, die man miteinander durcharbeiten kann. Zum Beispiel haben wir mal durchgearbeitet, Kostbarer als Korallen oder Gott will mich, Lehrerin des Guten, von ganzem Herzen Frau sein. Oder da gibt es auch eine CD mit Studienheften, die Frau nach dem Willen Gottes. Und da gibt es jetzt auch neuere Bücher, die habe ich noch gar nicht alle drauf, ja, von denen man wirklich viel, eine Frau nach dem Herzen Gottes von Elizabeth George und andere, von denen man viel lernen kann. Und das kann man auch als Frauengruppe miteinander durcharbeiten. Also den spezifischen Auftrag haben wir heute Morgen ausführlich behandelt. Dann der allgemeine Auftrag haben wir auch schon besprochen. Geht hin. Ja. Es ist gut, wenn auch Frauen zum Dienst für den Nächsten auch in der Richtung zugerüstet werden. Und deswegen, ihr Lieben, müsst ihr in der Bibel daheim sein. Es nützt nichts, ein Andachtschrist zu sein oder ein Kalenderblattchrist. Das ist alles Fast Food. Ich mache euch so Mut. Lest die Bibel im Zusammenhang. Nicht immer von vorne bis hinten, aber immer ein Buch im Zusammenhang. Denn Gott möchte, dass du anderen Frauen hilfst, dass sie Jesus finden. Ja, das möchte Gott. Und deswegen sollte, ja, deswegen, wenn jemand aus deinem, ja, aus deinem Kollegium oder in deiner Nachbarschaft dann Fragen hat und du sagst dann, oh, da muss ich jetzt meinen Ältesten fragen. Oh, da muss ich meinen Mann fragen. Kann dir keine Antwort geben über, was sagt die Bibel über Himmel und Hölle, was sagt die Bibel über Satan, über den Kreuzestod Christi. Ihr könnt keine Antwort geben. Das geht nicht, ihr Lieben. Im Hebräer 5, Vers 12 heißt es, denn da ihr der Zeit nach Lehrer sein solltet, bedürft ihr wiederum, dass man euch lehre, welches die Elemente des Anfangs der Aussprüche Gottes sind. Ja? Es ist ganz wichtig, dass ältere Frauen auch Jüngeren helfen, in der Erkenntnis zu wachsen. Und da kann man gute Jüngerschaftskurse miteinander durcharbeiten. Da habe ich auch wieder einige, die ich dann aufzählen möchte. Neues Leben mit Jesus, Training im Christentum, auf festen Grund gebaut, Jüngerschaftskurse für junge Leute. Das sind 5 Hefte, die haben wir alle mit unseren Kindern durchgearbeitet. Ja? Und wie kann man dann konkret vorgehen als reifere Frau? Ja, ich nenne da jetzt das, was ich gemacht habe, den Multiplikationskurs nach dem Prinzip, was du von mir in Gegenwart vieler Zeugen gehört hast, das vertraue treuen Leuten an, welche tüchtig sein werden, auch wieder andere zu lehren. Also ich habe den Ältesten dieses Konzept vorgestellt, habe sie um Genehmigung gebeten und dann habe ich 10 Frauen so im Wohnzimmer gesammelt, das war damals in Mannheim und dann auch in Hünfeld, und bin mit ihnen diesen Bruderhandkurs Lektion für Lektion durchgegangen. Wir haben uns einmal im Monat getroffen. Und parallel während dieses Monats haben die Frauen dann einer anderen Frau genau diese eine Lektion weitergegeben. Oft Ungläubige oder Junggläubige. Und so haben sie gelernt, biblische Wahrheiten zu lehren. Also die Lehraufgabe ist nicht hier vorne stehen, aber zu zweit, ja, wie Gott möchte, dass ich andere Frauen auch biblische Wahrheiten vermitteln kann. Und deswegen ist es gut, wenn ältere Frauen auch Jüngeren helfen, in der Erkenntnis zu wachsen, ja, und miteinander auch solche Glaubenskurse durchzuarbeiten, die sie dann auch wieder anderen weitergeben können. Es ist so gut, wenn man dann eine Zahl an zugerüsteten Frauen hat in der Gemeinde, dann kommt jemand Neues in die Gemeinde und dann kann man schon sagen, du, hättest du nicht Freude, mit der mal so einen Kurs zu machen? Oder nach der Taufe, wie war das? Eine Lektion war auch Taufe, ja, und dann hat auch eine ältere Frau diese Lektion mit der Jüngeren durchgearbeitet und so weiter. Und dann kommt noch der individuelle Auftrag. Ja, das möchte ich auch an einem Beispiel demonstrieren. Ich habe 20 Jahre Sonntagsschularbeit gemacht und nach 10 Jahren habe ich meine erste Mitarbeiterin zugerüstet. Also Gott möchte, dass ich mit der Gabe, die er mir gegeben hat, wieder andere zurüste. Das ist Multiplikationsprinzip. Gott möchte nicht, dass ich sage, oh, niemand kann das so gut wie ich und diesen Posten behalte ich bis ans Lebensende. Nein, Gott möchte Multiplikation. Und wie schaut das aus? Also ich bringe das jetzt anhand der Sonntagsschule. Ja, wenn ich also eine neue Mitarbeiterin hineinnehme, die soll nicht ins kalte Wasser geschmissen werden, sondern der Lehrer arbeitet und der Schüler beobachtet. Er beobachtet, wie ich jetzt mal die Stunde mache. Das ist die erste Phase. Dann das Hineinnehmen in die Mitarbeit. Der Lehrer arbeitet und der Schüler hilft. Das heißt, er kriegt vielleicht eine Missionsgeschichte oder lernt den Bibelvers mit den Kindern. Er hilft mit. Dann kommt die nächste Phase des Selbstständigwerdens. Der Schüler arbeitet und der Lehrer hilft. Ich bereite mit ihm, er bereitet die Lektion vor, ich bespreche sie mit ihm vorher durch, bevor er sie hält, ja, und ich bin nur noch dabei und helfe ein bisschen, wenn ich merke, Disziplin oder schwimmt mal da und dort, aber ich greife nur dezent ein, wenn es notwendig ist. Und dann der zugerüstete Mitarbeiter, der Schüler arbeitet und der Lehrer beobachtet. Und wenn das dann funktioniert, dann ist dann der neue Schüler Lehrer und rüstet irgendwann mal wieder den nächsten Schüler zu. Und diese Bibelstellen zeigen einfach, genau das war das Prinzip des Herrn Jesus. Ja, und das kann man in vielen Bereichen machen. In der Küche. Aber wir hatten eben jetzt das Frauenfrühstück, da sind die jungen Leute, die jungen Mädchen dabei und helfen mit, die schönen Platten zu dekorieren. Und nicht nur die alten Hasen, die eh schon alles gut können. Auch im musikalischen Bereich oder Büchertischarbeit oder Frauenarbeit. Einfach mit hineinnehmen, nicht dann voll ins Wasser schmeißen und alles alleine machen lassen. Schritt für Schritt zurüsten oder auch bei der Buchhaltung oder wo es eben ist, ja. Gut, 2 Gefahren gibt es bei der Jüngerschaftsbeziehung. Das eine, Jüngerschaftsbeziehung ist nicht lebenslänglich. Es besteht tatsächlich die Gefahr, dass man eine Junggläubige kontinuierlich an sich bindet. Und das ist nicht gut. Wie in der Kindererziehung ist ja das Ziel, unsere Kinder in die Selbstständigkeit zu entlassen. Und so muss es auch im geistlichen Bereich sein. Jemand ist selbstständig, wenn er grundsätzlich sich nach Gottes Wort ausrichtet und weise Entscheidungen treffen lernt und auch schon mitdient und sogar schon wieder andere begleitet. Dann ist er wirklich ein, ja, hat er ein selbstständiges geistliches Leben. Also nicht an sich binden. Ich habe den Fehler gemacht, dass ich nicht auf den Ablösungsprozess vorbereitet habe. Wie war das bei mir? Ja, ich, eine junggläubige Frau, das war auch in Mannheim. Ich habe gerade das zweite Kind erwartet und dann haben wir so einen Glaubensgrundkurs, die Bruderhand, durchgearbeitet und Gott hat das wunderbar gemacht. Als wir unsere letzte Lektion gemacht haben, an dem Tag bin ich danach ins Krankenhaus gekommen. Ja, also wir haben den Kurs ganz super durchgemacht, aber ich hatte dann eine sehr schwere Geburt und es ging mir wirklich lange nicht gut und ich wäre gar nicht mehr in der Lage gewesen, irgendwas anderes groß zu machen. Aber mein großer Fehler war, ich habe diese junggläubige Frau nicht darauf vorbereitet, dass unsere Beziehungsphase mit dem Kurs, dass das jetzt auch ein Ende nimmt oder nicht mehr so eng sein wird. Und ihr könnt euch vorstellen, wie sehr diese Schwester von mir enttäuscht war. Sie kam sich von mir wie fallen gelassen vor. Ja? Viel später habe ich das dann rausbekommen. Das war wirklich sehr schmerzlich. Ich hätte sie müssen vorbereiten. Jetzt mache ich das so. Ich denke jetzt gerade auch an Seelsorgebegleitungen, wo ich auch einer Frau gesagt habe, ich gehe jetzt mit dir eine Meile, aber irgendwann ist diese Meile beendet. Ja? Und dann kam das schlagartig, war sie beendet, als unsere Kinder dann alle heimkamen. Aber dann war sie, hat mir dann wieder gesagt, nach Monaten, ja, ich weiß, du hast mich ja darauf vorbereitet. Und wie froh war ich, dass ich sie vorbereitet hatte. Ja? Also, Jüngerschaftsbeziehungen sind nicht lebenslänglich. Und das Zweite, eine weitere große Gefahr, es gibt so begabte Leute und die setzt man dann ein, aber die haben gar nicht die geistliche Reife für diese Aufgabe. Und das ist meinem Mann und auch mir passiert. Mein Mann hat einen Bruder als Ältesten eingesetzt und hat zu wenig darauf geachtet, wie seine persönliche Beziehung zu Jesus ist. Und dieser Mann hat dann eines Tages Ehebruch begangen und hat seine Frau mit einigen Kindern verlassen. Und mir ist es genau das Gleiche passiert, auch eine Mitarbeiterin zugerüstet in der Sonntagsschule. Und als wir dann umgezogen sind, hat sie sogar die Leitung der Sonntagsschule übernommen. Ja, und ich habe mich zu wenig um ihr geistliches Leben gekümmert. Sie hatte eine sehr schwere Ehe. Und ja, und dann kam es auch dahin, dass sie ihren Mann verlassen hat. Ja. Und ihr Lieben, deswegen, wenn ihr Mitarbeiter einsetzt in euren Bereichen, Frauenarbeit, Kinderarbeit, ja, natürlich alles immer in Absprache mit den Ältesten, auch ganz wichtig. Ja. Wir wollen ja unter den Ältesten dienen und nicht neben ihnen und schon gar nicht gegen sie. Aber wenn das so ist, ich bitte euch, guckt immer auf die persönliche Beziehung zu Jesus. Zu schnell kann sich das ganz negativ entwickeln und entweder passieren solche Dinge oder der Charakter entwickelt sich negativ und das werden Machtmenschen. Und können mit der Autorität, die sie haben für ihren Kreis, nicht mehr geistlich umgehen. Fangen an zu dominieren, ja, andere zu unterdrücken, vielleicht sogar rauszuboxen. Ja. Aber die Wurzel ist immer die persönliche Beziehungspflege mit dem Herrn. Denn unser Heiland ist demütig und die, die viel Umgang mit ihm haben, die werden auch von seiner Demut geprägt. Habt ihr verstanden, diese zwei großen Gefahren? Jetzt fasse ich den Punkt zusammen, was auch immer du jüngeren Frauen beibringst, wie man näht, wie man die Bibel richtig studiert, wie man einen gottesfürchtigen Charakter entwickelt oder wie man den Herrn in der Familie, in der Gemeinde oder an Freunden dient. Es ist Gottes Wille, dass ältere Frauen die jüngeren Frauen unterweisen und sie ermutigen. Bitte achte darauf, wo Gott dich als Lehrerin des Guten einsetzen möchte. Tue nichts allein, was du auch zu zweit tun könntest. Investiere dich im Leben anderer Frauen, dass auch sie wieder fähig sein sind, junge Frauen anzuleiten. So geschieht gesundes Gemeindewachstum. Ja, mögen wir die Reihen mit Töchtern und bekehrten Frauen füllen, die in ihrer Jugend viele tiefe Erkenntnisse sammeln, die sie an die nächste Generation weitergeben können. Kernfragen: Bist du als ältere Frau charakterlich gereift, um eine Lehrerin des Guten zu sein? Kennst du die Bibel so gut, dass du auf Lehrfragen Antwort geben kannst? Pflegst du mindestens eine Jüngerschaftsbeziehung zu einer jüngeren Frau? Hilfst du jungen Frauen in Ehe-, Erziehungs- und Haushaltsfragen? Können sich die Ältesten auf deinen positiven Einfluss auf Jüngere verlassen? Hast du dich in deinem Dienst bewährt, sodass du andere anleiten kannst? Ja, dann kommt der Kernsatz: Ehre Gott als Lehrerin des Guten. Wir kommen zum vorletzten Punkt. Dann habt ihr es bald geschafft. Um 4 Uhr gibt es Kaffee. Eine Frau, die zur Ehre des Herrn lebt, ist eine bewahrte Gehilfin. Da lese ich den Abschnitt aus 1. Timotheus 2. Eine Frau lerne in der Stille, in aller Unterordnung. Ich erlaube aber einer Frau nicht zu lehren, noch über den Mann zu herrschen, sondern ich will, dass sie sich in der Stille halte. Denn Adam wurde zuerst gebildet, danach Eva. Und Adam wurde nicht betrogen, die Frau aber wurde betrogen und fiel in Übertretung. Jetzt müsst ihr alle schreien: Silvia, Widerspruch, Widerspruch. Jetzt hast du gerade gesagt, die ältere Frauen sollen lehren. Und hier steht: Ich erlaube einer Frau nicht zu lehren. Widerspricht sich die Bibel? Was meint ihr?
Den Mann zu lehren.
Genau. Das ist der wichtige Unterschied. Ihr seht hier in dem Abschnitt, geht es eindeutig in Beziehung zum Mann. Und deswegen müssen wir uns über die Stellung der Frau Gedanken machen. Wie schaut die Stellung der Frau nach der biblischen Schöpfungsordnung aus? Die Bibel lehrt, dass Mann und Frau völlig gleichwertig sind. In Bezug auf das Heil gibt es keinen Unterschied. Beide sind gerettet, beide sind Erben der Gnade. Ja, da ist weder Mann noch Frau, kein Jude noch Grieche, nicht Sklave noch Freier. Da ist nicht Mann noch Frau, alle sind einer in Christus. Also die Bibel spricht davon, dass sie in Bezug auf das Heil ganz auf der gleichen Stufe stehen. Aber das heißt nicht, also gleichwertig, aber das heißt nicht, dass sie gleichartig sind. Denn der Mann wurde um der Frau willen geschaffen, nicht umgekehrt. Ja? Gott gab Adam ein Gebot und übertrug ihm damit die geistliche Leitung in der Ehe. Tragischerweise hielten die ersten beiden Menschen Gottes Gebot nicht ein. Eva wurde von Satan versucht, fiel in Übertretung und verführte ihren Mann. Beide sündigten. Adam versagte in der Leiterschaft. Er empfing das Gebot und Eva in der Rolle der Gehilfin. Sie übernahm die Führung. Der Sündenfall hatte dramatische Auswirkungen. Aber er hob die Führungsrolle des Mannes nicht auf. Die Führungsposition, die er schon vor dem Sündenfall innehatte, blieb bestehen. Und diese Wahrheit finden wir in den Lehrbriefen bestätigt. Der Mann ist das Haupt der Frau. Der Mann ist also der Frau übergeordnet. Und das beinhaltet eine große Verantwortung für den Mann und bedeutet für die Frau zweierlei. Einerseits erhält sie durch die Führungsrolle des Mannes Schutz und Geborgenheit. Ich kann keine Geborgenheit erleben. Geborgen heißt, ich bin unter einem Schutzschirm. Erlebe Schutz und ich kann nicht Schutz erleben, wenn ich drüber stehe. Es geht nicht. Versteht ihr? Ja, also sie ist verpflichtet, sich seiner Leiterschaft unterzuordnen, ihr Frauen. Ordnet euch euren eigenen Männern unter als dem Herrn. Unterordnung bedeutet, Gott oder der von ihm eingesetzten Autorität Gehorsam zu erweisen. Es handelt sich um eine innere Herzenseinstellung, für die Gott besonderen Segen verheißen hat. Unterordnung bedeutet nicht Minderwertigkeit. Jesus ordnete sich dem Vater unter. Und das bedeutet nicht das Ende des Verstandes und hat nichts mit Passivität zu tun. Unterordnung umfasst das Vertrauen auf Gott, dass er durch einen menschlichen Leiter wirkt. Unterordnung ist der Verzicht auf Widerstand und Autonomie. Ja? Also, ich sollte als Frau, wenn ich Dinge machen will, nicht autonom, ohne ja, mit meinem Mann mich abgesprochen zu haben, ja, Dinge initiieren. Das heißt natürlich nicht, dass die Frau da passiv sitzt und nur wartet, bis der Mann irgendwelche Befehle erteilt. Also wir haben das in unserem Eheleben als sehr fruchtbar erwiesen, auch das Stärke-Schwäche-Potenzial mit einzukalkulieren. Der Mann hat Stärken und Schwächen, die Frau hat Stärken und Schwächen. Und es ist gut, wenn der Mann die Stärken der Frau nutzt und ihr sozusagen auch Aufgaben delegiert, wo sie Stärken hat. Ja? Also meine Freundin zum Beispiel, die ist eine sehr gute Buchhalterin, kann wunderbar gut wirtschaften. Ja, und da war der Mann klug und hat gesagt, den Bereich, den übertrage ich dir. Du wirtschaftest so gut mit dem Geld und du bist Buchhalterin und so weiter. Dann den Bereich übernimmst du. Ja? Versteht ihr? Aber dann ist das delegierte Autorität vom Mann selber delegiert. Und die Frau wird dann diesen Bereich in Absprache mit dem Mann dann gut tun. Und ich merke, viel Stress in Familien kommt, weil man diese Bereiche des Ehe- und Familienlebens nicht gut miteinander besprochen und aufgeteilt hat. Ja? Es ist einfach nicht so, dass es heißt, wenn der Mann Haupt ist, dass das gleichzeitig heißt, er muss alles machen. Er ist doch überfordert. Ja? Und deswegen ist wichtig, mal zusammenzusitzen und in diesem Heft Intimität leben, haben wir von Wayne Mack auch übernommen, diese vielen Bereiche des Alltaglebens, wer ist für was zuständig. Und wenn das mal klar definiert ist, dann spricht man von delegierter Autorität. Ja? Und wenn der Mann überhaupt kein Handwerker ist und die Frau ist praktisch so begabt, ja, muss dann der Mann all das noch mühsam irgendwie Stunden, Tage üben, wenn die Frau das mit links kann? Ja? Nur weil die Aufgabe so männlich erscheint und er hat dafür ganz woanders seine Gaben und kann die in der Zeit gar nicht einsetzen, weil er ja da so viel üben muss. Ja? Versteht ihr? Es ist doch gut, wenn man auch in Ehe und Familie nach Stärken und Schwächen geht, aber wichtig ist delegierte Autorität. Ja? Unterordnung umfasst das Vertrauen auf, ja, das habe ich schon gesagt, Autonomie und Widerstand heißt einfach, ja, dass ich mich gegen die Führung des Mannes nicht wehre, sondern mich ihm unterordne. Natürlich, also ich sage, wir machen das ganz praktisch so, wenn mein Mann hat immer sehr viele Ideen und ich bin, ich komme da oft gar nicht hinterher und dann sprechen wir darüber und beten auch darüber und ich erwarte dann von meinem Mann einfach, wenn ich zum Beispiel, Wilfried hört auch meine Einwände, hört auch kritische Stimmen von mir, ja, und mir hilft es, wenn ich dann sage, Wilfried, wenn ich erwarte einfach von dir, dass du diese Entscheidung vor dem Herrn triffst. Wenn ich weiß, die ist aus dem Gebet heraus vor dem Herrn getroffen, dann gib mir das Sicherheit. Ja? Und so helfe ich auch meinem Mann, bin wieder eine Gehilfin, hilf meinem Mann, auch seine Entscheidungen vor dem Herrn zu treffen. Ja, ich stelle ihn vor den Herrn. Und wenn er mir dann sagt, ja, ich habe vor dem Herrn so entschieden, dann sage ich, gut, Sarah zog mit. Ja, dann ziehe ich mit. Immer muss Jesus, ja, auch mein Mann ist ja dem Herrn unterstellt. Ja, nicht, wir sind beide dem Herrn, ich dem Mann, Aber mein Vertrauen muss ja auch gefördert werden, indem ich sehe, mein Mann trifft vor dem Herrn Entscheidungen. Ja? Und so bin ich bis jetzt ganz gut gefahren. Ich bin oft mitgezogen, wo ich selber gedacht habe, oh, Herr, was kommt auf mich zu? Und im Nachhinein kann ich sagen, danke Herr, du hast wunderbar geführt. Ja? So, jetzt noch die Einschränkungen, also der Dienst der Frau nach biblischer Schöpfungsordnung. Wir haben jetzt so eine Fülle von Aufgaben miteinander besprochen, die eine Frau nach Herz und Seele in der Gemeinde ausüben kann. Und gewiss habe ich noch lange nicht alles aufgezählt. Aber es gibt auch eine Einschränkung. Und die leiten wir jetzt einfach vom Neuen Testament ab. Die Tabelle habe ich von meinem Mann. Ja, er sagt, ja, auch Frauen folgten und dienten Jesus. Aber keine von ihnen wurde zum Apostel erwählt. Auch Frauen waren Jüngerinnen, aber keine wurde zum Lehrdienst bestimmt. Auch Frauen erhielten Offenbarungen und Weissagungen, aber keine wurde mit der Niederschrift des Wortes Gottes betraut. Auch Frauen dienten mit ihren Gaben in der Gemeinde, aber keine wurde mit der Leitung einer Gemeinde betraut. Ja, eine Frau durfte damals in der Gemeinde keine Stellung einnehmen, die ihr geistliche Autorität über den Mann gab. Wenn ihr die Geistesgaben bearbeitet, dann natürlich kann eine Frau auch einem Mann helfen, kochen zu lernen. Das ist keine geistliche Autorität über den Mann. Oder singen, ja, ist keine geistliche Autorität. Ja, es geht um das Wort Gottes, ja. Das ist geistliche Autorität, wenn ich den Mann mit Gottes Wort sozusagen in der Öffentlichkeit belehren will. Ja, die Einschränkung ihres Dienstes in der Gemeinde heute, der biblische Grundsatz, dass eine gläubige Frau keine geistliche Autorität über den Mann ausüben darf, gilt heute genauso wie damals. Und das führt zu der konkreten Frage, vor welchen Diensten will Gott zu allen Zeiten die gläubige Frau in der Gemeinde bewahren? Gott bewahrt die Frau vor dem Dienst der lehrhaften Wortverkündigung in gemischten Versammlungen. Das bedeutet konkret, eine gottesfürchtige Frau wird nie den Wunsch haben, Predigten, Bibelstunden, Hauskreise zu leiten, bei denen Männer anwesend sind. Ich habe das früher gemacht. Mein Mann war ja Abgänger der Liebenzeller Mission und da gab es ja die vielen Diakonissen mit Haube und die haben Bibelstunden gehalten. Und da wurden auch die Predigersfrauen angehalten, Bibelstunden zu halten. Ja, und da habe ich richtig mit, wo Männer anwesend waren, Bibelstunden gehalten. Und dann kam ich an diese Stelle und plötzlich hat mein Gewissen gesagt, nee, das machst du nicht mehr. Und dann habe ich gesagt, nein, das mache ich nicht mehr. Ja? Ich wollte in dem Punkt jetzt Gott gehorchen. Aber ich halt mit Freuden Frauenstunden und früher halt viele Jahre Kinderstunden. Versteht ihr? Gott bewahrt die Frau vor der großen Verantwortung, die Gesamtgemeinde zu leiten. Konkret bedeutet das, eine gläubige Frau wird nie das Ältestenamt anstreben. In den Pastoralbriefen finden wir detaillierte Anweisungen, dass Älteste Männer sein sollen. Also wollen wir uns von dem Einfluss liberaler Kreise bewahren lassen? Pastorinnen, Pfarrerinnen, Ältestinnen können sich im Blick auf ihr Amtsverständnis nicht auf die Bibel berufen. Und deswegen die Gaben und Grenzen ihres Dienstes in der Gemeinde. Wir verknüpfen nun die Aussagen über ihre Begabung mit der Einschränkung. Eine gläubige Frau soll ihre persönlichen Geistesgaben entdecken und zur vollen Entfaltung bringen. Eine gläubige Frau kann sogar dieselben Gaben besitzen wie ein Mann, Lehr- und Leitungsgabe eingeschlossen. Aber eine gläubige Frau wird ihre Gaben ihrer Stellung gemäß nur in dem ihr von Gott vorgegebenem Rahmen einsetzen. Versteht ihr? Und da fallen die Leute in den Kreisen vom Pferd. Eine links und die anderen rechts. Die einen sagen, Ja, wenn Gott der Frau auch die Lehrgabe gegeben hat, ja, warum soll sie denn dann nicht predigen? Versteht ihr? Sie hat doch die Gabe. Also warum soll sie nicht sonntags auf der Kanzel stehen und predigen? Da fallen sie auf der einen Seite vom Pferd. Aber die anderen fallen auf der anderen Seite vom Pferd und sagen, Lehrgabe, eine Frau und eine Lehrgabe, das gibt's nicht in der Bibel. Und erlauben ihr dann nicht mal, Kinder zu unterrichten. Versteht ihr? Da vom Pferd gefallen. Und wir müssen die Spannung aushalten. Gott hat verteilt seine Gaben souverän und Lehr- und Leitungsgabe eingeschlossen, aber indem ihr von Gott gegebenem Rahmen, ja, Frauen und Kinder. Verstanden? Eine gläubige Frau wird die biblischen Grenzen als fürsorgliche Bewahrung Gottes akzeptieren. Nun noch ein Blick auf die Ordnung in der Gemeinde. Gott gab der lokalen Gemeinde eine Ordnung, und zwar soll sie von Ältesten und Diakonen geleitet werden. Und die Ältesten haben eine ganz hohe Verantwortung. Sie sollen nämlich die Herde Gottes hüten, nicht aus Zwang, freiwillig, gottgemäß, nicht aus schändlicher Gewinnsucht, sondern bereitwillig, nicht als die da herrschen über die ihnen anvertrauten Anteile der Herde, sondern indem ihr Vorbilder der Herde werdet. Und ihr Lieben, mein Mann und ich machen leider immer wieder die Erfahrung, dass auch geherrscht wird, ja, dass über den Glauben geherrscht wird. Und das geht dann auch über die Schrift hinaus. Aber umgekehrt haben auch die Gemeindeglieder eine hohe Verantwortung. Da heißt es, gehorcht und fügt euch euren Führern, denn sie wachen über eure Seelen als solche, die Rechenschaft geben werden, damit sie dies mit Freuden tun und nicht mit Seufzen, denn dies wäre euch nicht nützlich. Um diese schwere Aufgabe zu erfüllen, brauchen die Ältesten die Unterstützung aller Gemeindeglieder. Und deswegen, liebe Schwester, ordne dich den Ältesten unter, respektiere sie als Hirten, die vor Gott für dich verantwortlich sind. Und rede nicht hinter ihrem Rücken schlecht, sondern bei anfallenden Problemen und Schwierigkeiten suche das klärende Gespräch. Ja, manchmal macht man die Erfahrung, dass das nicht mehr geht. Das ist dann traurig. Aber normalerweise, wenn Hirten geistliche Hirten sind, dann werden sie nie einem Schäfchen das Gespräch verwehren. Da werden sie sagen, komm mit deinen Problemen, wir hören dich an, wir prüfen, was du sagst. Und ja, genau. Also ich selber bin schon immer eine eher innovative Frau gewesen und ich selber musste lernen, ja, mich meinen Ältesten unterzuordnen. Es war ja so, mein Mann und ich haben in Mannheim, als mit wir und noch ein Ehepaar, durften wir, ich möchte immer dem Herrn die Ehre geben, eine Gemeinde von null auf praktisch aufbauen. Gott hat das so gewollt und uns benutzt. Ja. Und ja, da war klar, da habe ich ja alles mit meinem Mann besprochen und manche Ideen haben wir dann eben zusammen verwirklicht. Aber in Hünfeld dann, da war mein Mann auch zuerst Ältester, aber weil er dann so im Reisedienst war, ist er zurückgetreten. Da war dann ganz klar, ich muss mich jetzt, wenn ich Ideen habe, an die Ältesten wenden, bevor ich was umsetze. Ja? Und so war das zum Beispiel mit dem Multiplikationskurs, da habe ich mich dann zuerst an die Ältesten gewandt. Ja, aber damit ihr seht, dass ich auch in einem Prozess war und immer noch bin, ja, ich habe eben Sonntagsschule gemacht und hatte gerade wieder eine Mitarbeiterin gerade fertig zugerüstet. Und dann haben die Ältesten entschieden, meine Gruppe, ich hatte immer die älteste Gruppe, wird jetzt im Gottesdienst dabei sitzen. Keine Sonntagsschule mehr. Und dann könnt ihr vorstellen, da habe ich erst mal geschluckt. Aber jetzt hat Gott von mir verlangt, dass ich mich diesem Entschluss unterordne. Auch wenn ich anders belehrt war, dass es noch besser ist, dass dieses Alter 11, 12 Jahre noch extra Unterweisung bekommt. Aber die Ältesten haben gesagt, die sollen jetzt in Sonntag dabei sein und ich habe mich untergeordnet. Gott hat das dann so wunderbar bestätigt. Ich bin so froh, dass ich dann nicht rebelliert habe, obwohl ich zuerst einen Schmerz hatte. Ja? Aber Gott hat diese Entscheidung so bestätigt, Denn ich weiß nicht, wie viele Monate vergangen sind, dann ist ein 12-jähriges Mädle aufgestanden und hat gesagt, dass er sich nach dem Gottesdienst bekehrt hat. Ja. Und das war so für mich so eine Bestätigung, dass, und so gut für mich, dass ich gewusst habe, es war richtig, das einfach so zu akzeptieren. Auch haben aber auch die Brüder dann nochmal auf mich gehört, auf dem Rat, weil manche haben dann doch nur mit Handy gespielt, ja, und das hat mir auch nicht gefallen. Und dann haben Brüder, Prediger, dann einfach auch für die Schüler, die im Gottesdienst saßen, Arbeitsblätter von der Predigt gemacht, dass die dann mitschreiben konnten, mitarbeiten. Und dann war natürlich ihre Aufmerksamkeit auch viel, viel besser. Versteht ihr? Unterordnung und doch auch aufeinander hören. Das ist eine gute Symbiose. Ja, ein Beispiel will ich auch noch von Unterordnung erzählen. Da hat eine Gemeinde, das hat mein Mann mitgebracht, das Beispiel, hat auch eine Gemeinde entschieden, dass die Gemeinde baut, und eine ältere Schwester war absolut dagegen, gegen den Bau. Sie hat gesagt, lieber teilen und eine Tochtergemeinde als große Mammutgemeinde. Die Ältesten haben sich das angehört, aber haben dann trotzdem entschieden zu bauen. Und wisst ihr das Schöne? Die Frau war die erste mit dem Essen für die Bauarbeiter auf der Baustelle. Sie hat als erste gekocht. Das ist Unterordnung. Seine Meinung sagen, ja, auch Einwände freundlich sagen, aber wenn dann die Ältesten anders entscheiden, unterordnen. Und so ist es auch in der Ehe. Ich muss nicht alles passiv schlucken, sondern kann meine Einwände auch freundlich bringen. Aber wenn mein Mann dann vor dem Herrn eine andere Entscheidung trifft, als sie mir gefällt, dann ist die Unterordnung dran. Versteht ihr? Und dann geht das gut. Das geht gut. Ja. Ich fasse zusammen. Ihr habt hier auf dem Bild, habt ihr euch vielleicht gewundert, ein Pferd mit einem Heuwagen. Was hat das Bild auf sich? Richard Haferkamp, ein kanadischer Missionar, hat dieses Bild gebracht. Er sagt Folgendes über die Stellung der Frau. Ein Bauer macht Heu und gebraucht einen Pferdewagen. Wer geht zuerst? Das Pferd oder der Wagen? Immer das Pferd. Heißt das, dass das Pferd wichtiger ist als der Wagen? Nein. Der Bauer kann sein Heu weder ohne Pferd noch ohne Wagen transportieren. Die beiden gehören zusammen. Trotzdem muss das Pferd immer zuerst gehen. Aber das macht das Pferd nicht wichtiger. Sie sind beide gleich wichtig, aber sie müssen in der richtigen Ordnung stehen. So ist es auch mit Mann und Frau in der Ehe und in der Gemeinde. Mann und Frau sollen nicht im Wettstreit miteinander liegen, sondern sie sollen sich ergänzen. Gottes Schöpfungsordnung soll zum Nutzen aller sein. Der Unterschied der Rollen beinhaltet kein Werturteil. Männer und Frauen haben die gleiche Bedeutung, aber unterschiedliche Aufgaben und Bestimmungen in der Familie wie auch in der Gemeinde. Kernfragen: Hast du deine gottgemäße Stellung als Frau angenommen? Akzeptierst du von Herzen die Einschränkungen in deinen Dienstmöglichkeiten? Ehrst du deine Ältesten und betest für sie? Unterstützt du den Dienst der Hirten durch freiwillige Unterordnung? Dann ehre Gott durch deine schöpfungsgemäße Stellung als Frau. Das kommt ein bisschen später, genau. Jetzt kommen wir zum letzten Punkt. Wir haben noch eine Viertelstunde. Eine Frau, die zur Ehre des Herrn lebt, ist ein leeres Gefäß. Wir haben aber diesen Schatz in irdenen Gefäßen, damit das Übermaß der Kraft von Gott sei und nicht aus uns. Ja, wir betrachteten das Leben einer gläubigen Frau in Ehe, Familie und Gemeinde. Wir sprachen von biblischen Prioritäten und von einer Fülle von Dienstmöglichkeiten. Und nun magst du einwenden, das ist doch alles nur für eine Powerfrau. Ich bin viel zu schwach. Dann möchte ich dich mit dem letzten Punkt ermutigen. Wir haben einen Schatz in irdenen Gefäßen und Gott sucht nur leere Gefäße, die er füllen kann. Und deswegen bejahe deine persönlichen Grenzen. Wir haben ein wunderschönes Lied vom Töpfer und Ton gesungen und da passt der Vers: Wehe dem, der mit seinem Bildner rechnet, ein Tongefäß unter irdenen Tongefäßen. Sagt etwa der Ton zu seinem Bildner: Was machst du? Du leidest vielleicht unter den Begrenzungen deiner Lebensumstände, deiner familiären Situation, deines Existenzkampfes, deiner körperlichen Schwäche oder Krankheit, dann sage ich dir, ich leide auch. Wenn ihr mich näher kennen würdet, dann würdet ihr merken, in welchen engen nervlichen und Grenzen ich leben muss und wie gering eigentlich meine Belastbarkeit ist. Ja, ich muss jeden Tag in Grenzen leben und nicht selten hat auch meine Familie darunter gelitten. Aber Gott hat mein irdenes Tongefäß geformt und er weiß, was das Beste für mich ist und ich übe mich darin, seine Gedanken anzunehmen. Ich möchte dich ermutigen, du bist so geformt, wie Gott dich haben will. Du bist ein einzigartiges, originales Meisterwerk. Ja, an der Stelle möchte ich noch die letzten Bücher vorstellen. Ich habe erzählt, dass ich eben in einer sehr schwachen Lebensphase war, 6,5 Jahre. Und da ist dieses Buch entstanden, Dunkle Stunden in der Nachfolge. Das ist auch teilweise ein Arbeitsbuch, wo ich mit anderen zusammen die Männer in der Bibel, die einmal lebensmüde waren, die nicht mehr leben wollten, sag, Herr, es ist genug, nimm mein Leben. Da habe ich auch diese Lebensberichte mit Fragen erarbeitet, warum sie in diese Krise gekommen sind. Dann ein Kapitel ist allgemein über Depressionen, auch über Burnout. Dann, was uns in der Depression helfen kann, geistliche Hilfen, praktische Hilfen, menschliche Hilfen. Und dann sind hinten Umfragebögen von Menschen, die ich kenne und die mir diese Umfragebögen ausgefüllt haben, welche Auswirkungen die Depression hatte, wie sie da wieder rausgekommen sind und zum Schluss dann meine eigene Geschichte. Dann auch in dem Bereich gehört das Buch Herr, ich bin verletzt, wie ein barmherziger Gott seelische Wunden heilt. Da hatte ich einfach den innigen Wunsch, die ganze Bibel zu diesem Thema zu befragen. Ich habe sehr viel mit Menschen zu tun, die schwere Verletzungen erlebt haben, ob das Missbrauch ist, sexueller Missbrauch, aber auch geistlicher Missbrauch, seelischer Missbrauch, schwere Wunden. Ja, und das Buch soll einfach Hilfe geben zur Heilung. Ich habe das, ich kann da jetzt nicht alles aufrollen, aber auf jeden Fall, es ist ein Gang durch die ganze Bibel, wie ich aber auch vom Opfer selber wieder zum Täter werde. Wenn ich nicht heilsam auf die Verletzungen reagiere, kann ich selber wieder zum Täter werden. Welche Ratschläge Gott gibt, auch das Thema Trauma kommt vor, auch heilsame Seelsorge, nicht heilsame Seelsorge und so weiter. Und zum Schluss auch wieder 10 Umfragen von Menschen mit schweren Verletzungen und was ihnen zur Heilung geholfen hat. Und dieses Buch hätte ich eigentlich schon vorher vorstellen sollen, Liebe und Wahrheit. Da geht es auch um Zurüstung von anderen Frauen in der Seelsorge. Das ist so ein Nachschlagewerk, wo man nachschlagen kann, was sagt die Bibel über Zusammenleben ohne Trauschein, über Freundschaft mit Ungläubigen, über Scheidung, Wiederheirat. Also einfach mehr ein Nachschlagewerk, aber auch als Zurüstung für die Seelsorge. Das noch zum Schluss. Also ihr könnt da noch gucken hinten. Und also, Paulus selbst kämpfte auch mit den Begrenzungen. Gott nahm sie ihm nicht ab. Wir haben schon davon gesprochen, von dem Pfahl im Fleisch. Aber was erhielt er für eine Antwort? Meine Gnade genügt dir, denn meine Kraft kommt in Schwachheit zur Vollendung. Und ich kann nur staunen, wie Paulus darauf antworten konnte. Er sagte, sehr gerne will ich mich nun vielmehr meiner Schwachheiten rühmen. Warum? Damit die Kraft Christi bei mir wohne. Denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Menschliche Ohnmacht ist für uns etwas Belastendes und schier Unerträgliches. Aber bei Gott sind die Dinge oft so ganz anders. Ich Stärke und Gottes Kraft schließen sich gegenseitig aus. Und Ohnmacht als etwas Positives zu erkennen, das übersteigt unser menschliches Vorstellungsvermögen. Aber Paulus entdeckte den Segen der menschlichen Ohnmacht. Er begriff, wenn er ohnmächtig war, war Gott stark in ihm am Wirken und Gott allein bekam die Ehre. War er schwach, dann füllte Gott ihn mit seiner Kraft. Also Schwachheit, dass Schwachheit Kraft bedeutet, ihr Lieben, das ist eine Entdeckungsreise in unserem Leben. Das haben wir noch nicht im Griff. Aber ich sage euch trotzdem, erkenne deine menschliche Ohnmacht. Wenn wir jetzt hier eine Psychologin hätten, die würde mir jetzt eine Ohrfeige geben, wenn ich jetzt sage, wir sind 3 Nullen und nur mit Jesus vorne haben wir einen Wert, 1000. Ja? Weil in der Psychologie, da werden wir aufgepeitscht und Ellbogentechnik und du bist was und lass dir nichts gefallen. Ja? Aber was sagt Gottes Wort? Ich bin nichts ohne Christus. Denn wenn jemand meint, etwas zu sein, während er doch nichts ist, so betrügt er sich selbst. Wachse du auch in dieser Selbsterkenntnis, aber gleichzeitig auch in der Christuserkenntnis. Dein Wert liegt in deiner Stellung in Christus. Da sind wir wieder am Anfang heute Morgen. Ja, du gehörst nicht mehr dir selbst. Gott hat dich berufen, gerechtfertigt und verherrlicht. Und darum sei ein leeres Gefäß, das Jesus mit seinem vollkommenen Wesen füllen kann. Ja, ich und Christus, er ist mein Leben. Er ist mein Leben, diese Identifikation. Ja? Ich habe nichts ohne Christus. Was hast du, das du nicht empfangen hast? Du lebst von Gottes Gaben. Er ist es, der dich mit Geistesgaben beschenkt. Und der himmlische Vater weiß, was du brauchst, um zu seiner Ehre zu leben und zu dienen. Darum sei ein leeres Gefäß, das Gott mit seinen Gaben füllen kann. Und als drittes, ich kann nichts ohne Jesus. Ja, unsere Tüchtigkeit ist von Gott. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Du brauchst Gottes Kraft zum Leben und zum Dienen. Du brauchst Kraft zum Lieben, Beten, Vergeben, Arbeiten, Opfern, Zeugnis geben. Du brauchst Gottes Kraft zum Leben und zum Sterben. Nichts, aber auch gar nichts, kannst du ohne die Kraft Gottes in deinem Leben tun. Doch Gott möchte dich mit seiner Kraft füllen. Es ist sein Wille, dass du ein Gefäß zu seiner Ehre bist, geheiligt, nützlich, dem Hausherrn zu jedem guten Werk bereitet. Und deswegen fasse die göttliche Kraft. Ja, wir sind nichts, haben nichts und können nichts, aber Gottes Kraft steht uns zur Verfügung. Wir haben diesen Schatz in irdenen Gefäß, damit die überragende Kraft von Gott sei und nicht aus uns. Ja? Mit Jesus Christus ist die Kostbarkeit in unserem Leben. Und wie erfahren wir jetzt diese Kraft ganz konkret? Tja, und dann sind wir wieder beim Anfang. Gottes Kraft fließt uns in der Gemeinschaft mit Jesus dann zu, wenn wir in uns ohnmächtig und schwach sind. In den Augenblicken, wenn wir mit unserer Kraft, mit unserer Ich-Stärke ans Ende kommen, können wir seine Kraft erleben. Aber oft verpassen wir seine Kraft, weil wir sie nicht anzapfen. Bitte lernt Hebräer 4, Vers 16 auswendig und es heißt, aus seiner Fülle nehmen wir Gnade um Gnade. Wir leben aus seiner Gnade, aus seiner Fülle, aber wir müssen sie anzapfen. Ja? Und wir verpassen die Kraft, weil wir uns oft von unserer Mut und Hoffnungslosigkeit einschüchtern lassen. In Momenten der Schwachheit, wenn wir uns weigern aufzugeben, ihr Lieben, dann werden wir seine wunderbaren Kraftquellen erleben. Ich habe alles, was ich brauche, um das zu tun, wozu Gott mich berufen hat. Eine alte Glaubensschwester in Baden pflegte zu sagen, wenn es hinabgeht, geht es hinauf. Sie hat als reife Christin dieses Geheimnis schon mehr erforscht. Ich muss es auch immer noch entdecken. Aber ich mag diesen Liedvers von Maxwell. Ja, da heißt es, nur Gefäße, heiliger Meister, doch erfüllt mit deiner Kraft, lass dein Leben durch uns strömen, deiner Liebe, Geist und Macht. Kernfragen, hast du deine persönlichen Begrenzungen als guten Plan Gottes für dich angenommen? Erkennst du deine menschliche Ohnmacht im Leben als Christin? Lernst du aus der Kraft Gottes zu leben und zu dienen? Ich komme zum Schluss. Ja, dann der Kernsatz. Ehre Gott als leeres Gefäß. Schlussgedanken. Am Ende dieses Tages, ja, möchte ich unseren Blick nochmal auf die Ewigkeit richten. Wir leben auf die himmlische Heimat zu. Und deswegen wollen wir nach dem trachten, was droben ist und nicht nach dem, was auf der Erde ist. Vieles, was uns jetzt kostbar erscheint, wird für die Ewigkeit vielleicht ganz bedeutungslos sein. Und was ist nun tatsächlich für die Ewigkeit vom bleibenden Wert? Was dürfen wir in den Himmel mitnehmen, wenn wir von diesen Werken auf dieser Erde ruhen? Was bezeichnet die Bibel als Ewigkeitsfrucht? Und da möchte ich nochmal MacDonald zitieren, sein wertvolles Andachtsbuch Licht auf dem Weg, da schreibt er Folgendes. Fasst das wunderbar zusammen, ein Leben mit Ewigkeitswert. Erstens, ein christlich geformter Charakter ist von ewigem Wert. Es ist eines der wenigen Dinge, die Auswirkungen auf die Ewigkeit haben. Für Christus gewonnene Seelen sind von bleibender Bedeutung. Sie sind Anbeter des Lammes Gottes von Ewigkeit zu Ewigkeit. Diejenigen, die das Wort der Wahrheit lehren, die junge Gläubige in der Nachfolge begleiten, machen eine Investition in Menschenleben, die für immer bleiben wird. Mütter und Väter, die ihre Söhne und Töchter für den Dienst im Reich Gottes aufziehen, können gewiss sein, dass ihr Werk von Dauer sein wird. Treue Arbeiter, die ihr Geld für Christus einsetzen, engagieren sich in einem Dienst, der nicht fruchtlos bleiben wird. Sie sammeln Schätze für den Himmel. Wer sich dem Werk des Gebets widmet, wird eines Tages sehen, dass jedes Gebet nach Gottes Willen zu Gottes eigener Zeit und auf seine Weise erhört worden ist. Jeder, der dem Volk Gottes dient, ist mit einer Arbeit von Ewigkeitswert beschäftigt. Der einfachste Diener Christi hat eine klarere Sicht als die klügsten Menschen der Welt. Sein Werk wird bleiben, während sich ihres in nichts auflösen wird. Ihr Lieben, ich wünsche uns von ganzem Herzen, dass wir mit unserem kleinen Leben Gott verherrlichen. Erfülle du dein persönliches Lebenswerk auf dieser Erde und nimm viel Frucht in die Ewigkeit mit. Dann hast du zur Ehre Gottes gelebt. Ehre Gott durch viel Ewigkeitsfrucht.